wo kommt denn diese blöde Idee her, dass wenn man Fehler erkennt, man sie auch beheben muss? Das macht dich jetzt nervös, wenn ich das sage.
Nein, ich hoffe, das klingt jetzt nicht böse, aber es amüsiert mich.
Die Kunst besteht darin, zu gucken eben, wo ist die Grenze? Wo kriege ich genug Anerkennung, aber eben ich gehe nicht über meine eigenen Grenzen.
Was ist da schiefgelaufen?
Die innere Unruhe, die ist immer weiter, sich ständig zu überfordern, immer aber was
warum?
Zu machen. Immer. Warum? Weil ich ein mickriges Selbst habe.
40 plus, die Podcast-Therapie
mit Florian Weber und Christian Peter Dox.
Das ist die zweite Folge der dritten Staffel von 40 plus, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber, ich setze mich hin, gemeinsam mit Christian Peter Dox, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Wir besprechen Probleme, Herausforderungen und Chancen meiner Generation, also der Generation 40 plus. Wir stecken in dieser Phase in der sogenannten Rush-Hour des Lebens. Wir haben viel um die Ohren in ganz verschiedenen Disziplinen. Und viele kennen das Gefühl, ich lebe mein Leben nicht, sondern ich werde gelebt. Studien zeigen, mit 40, 50 Jahren sind wir auf der Skala der Zufriedenheit im unteren Teil eines gedachten Us. Also wir sind in den letzten Jahren immer unzufriedener geworden. Damit im Kopf und im Bauch setze ich mich zum Docs aufs Sofa. Der meint, es gibt im Leben ein stetes Aufwärts an Zufriedenheit.
Es gibt nicht diese Sache, wo man früher gesagt hat, mit 20, 30 ist man ganz glücklich und dann nachher ab 60 wieder glücklich. Und wir haben da unten zwischen diesen U-Turn. Mhm. Dem ist nicht mehr, sondern es geht im Laufe des Lebens wirklich langsam aufwärts. Und zwar in der Form, in der du, natürlich trifft das nur für die Leute zu, die auch Erfolg haben. Aber da, das sind sowieso die Leute, die halt wirklich im Laufe der Zeit Ballast abwerfen. Das heißt, das gelingt dir dann mit 20, musst du ja dann arbeiten, 30 waren viel arbeiten. Du wirst gelebt, wie du es vorhin gesagt hast, vielleicht und sowas. Du kriegst Kinder, du hast einen hohen funktionellen Anteil. Und wenn die Kinder erwachsen sind, fällt ja schon mal was weg. Wenn du dann keine existenziellen Ängste mehr hast, fällt noch mehr weg. Das heißt, umso mehr du sozusagen einen guten Verlauf, die haben ja nur, bei der Kurve sind ja nur die guten Verläufe gemessen worden. Da hat man ja nicht die Obdachlosen reingenommen, da hat man nicht die armen Menschen reingenommen, sondern man hat ja nur die Leute gemessen, die sozusagen ein bürgerliches Leben geführt haben.
Aber ich merke,
dass. Weil die Obdachlosen waren mit 20 auch nicht glücklich.
Ja, ja, wobei, da schimmert ja durch, dass ein ganz wichtiges Ding in dieser Messung die berufliche Karriere, das finanzielle Auskommen und so weiter.
Die Existenzsicherheit, das ist ein ganz wichtiges Thema dabei natürlich, dass die Leute dann, wenn sie ihre Existenz sichern, wenn sie auch eben Erfolg haben, wenn sie keinen Mist, wenn sie nicht scheitern. Wenn sie scheitern, sind sie auch mit 60 nicht glücklich.
Ja, aber was
60
heißt,
ja Obdachloser ist vielleicht Moment glücklich, aber natürlich nicht glücklich.
Aber was heißt scheitern und was heißt Erfolg haben, wenn ich in der Mitte des Lebens mich auf dieses Plateau, auf dem ich da jetzt stehe, irgendwie und nach vorne, nach hinten, rechts, links gucke? Was bedeutet das?
In der Mitte des Lebens entscheidet sich ja sozusagen, ob du zu denen gehörst, die jetzt weiter nach oben gehen. Das muss jetzt nicht karrieremäßig sein, aber ob eben dein Leben stabil bleibt, was die Existenzen angeht, was die Situation angeht, Trennung oder Nichttrennung und so weiter. Also wenn alles gut läuft, dann haben wir die Entwicklung einfach linear.
Ja, aber ich kenne das schon aus meinem Umfeld, dass wir uns in dieser Lebensphase die Frage stellen, unabhängig von dem, ob nach außen hin die Karriere gut gelaufen ist oder ob das Häuschen im Grünen mit zwei gesunden Kindern und so weiter, dass man sich schon umschaut und sagt so, ist das wirklich bis hierher gut gelaufen oder was kommt jetzt? Also dieses
oder werde ich gelebt? Genau. Ja, das ist die Frage dabei, aber das ist ja auch die Phase, in der wir halt vor allen Dingen funktionieren. Also wenn man sich mal das Leben von Frauen oder von Paaren anschaut, die dann Kinder haben, die müssen die Kinder dorthin bringen, die haben so einen Taxiservice, den sie da bedienen müssen. Sie haben sozusagen nur noch äußere Bedürfnisse, sie müssen ihre Bedürfnisse ganz zurückstellen.
Weil du jetzt die Frauen schon ansprichst, bleiben wir auch gerade da, weil zu dieser Folge hat mir meine Frau auch noch einen kleinen Merkzettel mitgegeben und hat gesagt, dass es schon in ihrem Umfeld so ist, dass viele Frauen das Gefühl haben, gelebt zu werden und sagen zum Beispiel, ja, wenn mein Mann Zeit oder Freizeit hat, dann steigt er irgendwie aufs Rad, ne? Oder geht, weiß ich nicht, einen Marathon oder einen Triathlon laufen so. Ja. Und wenn ich jetzt alle Kinder irgendwohin verfrachtet habe und jobmäßig gerade frei habe, dann fange ich an, die Wäsche und den Haushalt zu machen. Ja. Das heißt, die Männer scheinen offensichtlich, zumindest aus dieser Erfahrungswelt, sich viel mehr abzugrenzen und dann so ihr Ding zu machen, mit Mitte, Ende 40, um die 50. Und die Frauen sind da in diesem Hamsterrad aber volles Pfund drin.
Die sind so sozialisiert worden. Die haben ja noch das Bild ihrer Mütter. Also da muss man wirklich sagen, dass wir noch Generationen haben. Das gilt jetzt für deine Generation auch noch, wo wir die so typische Rollenverteilung hatten, dass die Mütter mehr den Haushalt gemacht haben. Und die Frauen fühlen sich eben durch diese Sozialisation auch eben, die haben das ja internalisiert, dieses Frauenbild, fühlen sich dafür zuständig. Aber letztendlich muss man sagen, das muss man ganz unromantisch anschauen, muss man sich die Frage stellen, warum packen die sich so voll? Wer hat diese Frauen jemals gezwungen, dass sie denken, sie müssen Kuchen backen, sie müssen den Haushalt machen, sie müssen sich ausschließlich um die Kinder kümmern? Ich kenne sehr selbstbewusste Frauen, die ihren Männern dann vom Fahrrad holen. Oder die sagen, es wird ja kein Marathon gelaufen, du kümmerst dich jetzt mal drum. Ich laufe den Marathon. Also wir haben in Linda auch einen Frauenmarathon. Also nur um das mal als Beispiel zu sehen, es geht doch um die Durchsetzungsfähigkeit der Partner. Mhm. Ich will das jetzt nicht geschlechtsspezifisch machen, aber sich wirklich abzugrenzen und zu sagen, und den Fehler, den wir oft machen, und den machen wir gerade in deiner Generation, dass wir uns den Sack zu voll gepackt haben. Und das vorher nicht merken, weil wir sagen, wir nehmen noch das dazu und so weiter. Und mit einmal, gut, das habe ich in meinem Leben auch falsch gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe mir zu viel reingepackt immer und bin in einer ständigen Überforderung gewesen.
Aber jetzt nochmal zu den Frauen. Wenn das so gekommen ist, wie es gekommen ist, entweder weil es von den Eltern vorgelebt wurde oder die Erwartungen der Gesellschaft oder die eigenen Erwartungen,
die eigenen Erwartungen
erfüllen will, ja. Dann ist es ja schon nicht ganz einfach, da eine Veränderung herzuführen, weil die dann auf einmal also wenn man sich daran gewöhnt hat, im familiären Umfeld, dass die Frau, weiß ich nicht, jeden Sonntag dann irgendwie den Käsekuchen macht und alles Mögliche, was dazu gehört.
Habe ich aber auch schon mal genossen.
Du hast bei mir einen Käsekuchen gegessen, ja, beispielsweise.
Den deine Frau gemacht hat, nicht du?
Den meine Frau gemacht hat, den sie aber auch
wollte.
Gerade gestern hat sie wieder, habe ich gesagt, was machst du da? Dann habe ich gemeint, sie backt, das macht ihr Spaß.
Ja.
Ja, und ich sage auch immer wieder dazu, du musst das nicht wegen mir machen oder auch nicht wegen der Kinder. Ja. Sie sagt, ihr macht das Spaß, sie möchte das gerne machen. Will ich ja auch niemandem austreiben. Aber angenommen, es gibt Menschen, die wollen das irgendwann nicht mehr machen. Und auf einmal ist der...
Sie kommen aus der Rolle nicht mehr raus.
Genau, das ist der Punkt.
Das sind ja erlernte Rollen.
Wie kommst du da raus, ohne dass es einen großen Clash gibt und ohne dass... die Erwartungen sind ja dann da. So, Moment, ich wo ist der Käsekuchen?
Aber sie hat doch die Erwartungen an sich selber. Das heißt, sie will ja gar nicht raus. Die meisten, die ich da kenne, die auch eben, die dann vielleicht mal ins Burnout kommen, weil sie sich viel zu viel vorgenommen haben, wollen da ja gar nicht raus, weil sie sich über diese Rolle definieren. Da muss man jetzt mal hingehen, wie definieren wir Männer uns denn in unserem Selbstbild und wie definieren sich die Frauen? Und das kann man natürlich nicht mehr so eindeutig machen, wie es früher war. Aber Frauen haben zumindest noch in der Definition ihres Selbstverständnisses häufig diese versorgende, diese fürsorgliche, kaum eine Frau definiert sich jetzt als Sexobjekt.
Oder als Kuchenbäckerin. Mein Gedanke, wie ist die Rollenverteilung bei uns zu Hause? Muss ich mich schlecht fühlen, wenn meine Frau öfter Käsekuchen backt und ich nie? Das ist jetzt plakativ und vereinfacht, aber es zeigt, dass es doch wichtig ist, die eigene Rolle und die Verteilung in der Familie immer wieder mal zu überdenken und zu schauen, wie viel wir uns insgesamt aufladen mit Ehrenämtern, sportlichem Ehrgeiz, Selbstoptimierung, dem überall dabei sein wollen und überall performen. Die Summe der Belastung unterschätzen wir schnell.
Was glaubst du denn, was ist das Motiv dafür? Was denkst du denn, warum laden sich die Leute so viel auf? Jetzt geht ja auch für Männer so, ja? Die dann noch Feuerwehrkommandant sein müssen oder sonst.
Ja, weil
warum tun sie das?
Du bekommst eine positive Anerkennung und Bestätigung.
Also weil sie sich darüber stabilisieren.
Ja, genau. Ja. Ja.
Einfach, weil sie anerkennungsgeil sind. Ja.
Naja, anerkennungsgeil klingt negativ. Wir haben ja auch schon mal besprochen, dass...
Es ist negativ, wenn ich mir zu viel auflade.
Wenn du zu viel auflässt. Das ist... Für uns alle total menschlich ist, dass wir
das
mit den Flügeln schlagen, um Anerkennung zu bekommen.
Aber dann kommt irgendwie die Anerkennungsgier und dann wird es eben krankhaft und dann ist es eben zu viel.
Ja.
Und ich glaube, die Kunst besteht darin, zu gucken eben, wo ist die Grenze? Wo kriege ich genug Anerkennung? Aber eben, ich gehe nicht über meine eigenen Grenzen. Und wenn ich eben gelebt werde, dann bin ich über meine Grenze gegangen. Dann lebe ich mich selber nicht mehr. Das Interessante ist ja, also Psychotherapie ist ja manchmal ganz einfach, besteht aus drei Schritten. Der erste Schritt besteht darin, dass man überhaupt wahrnimmt, welche Gefühle man hat und welche Bedürfnisse man hat. Und das Schlimme ist, wenn du gelebt wirst, dann hast du schon nicht aufgepasst, dann hast du nämlich irgendwann angefangen, die Bedürfnisse anderer Menschen zu bedienen und deine eigenen nicht mehr. Mhm. Du nimmst sie schon gar nicht mehr wahr.
Das ist ein schleichender Prozess. Ne?
Deine Frau wird dann sagen, ich fühle mich ganz wohl mit dem, was ich da mache, ja? Also du nimmst schon gar nicht mehr wahr, dass ich eigentlich ganz andere Bedürfnisse habe. Hast du das Gefühl, du kennst noch deine Bedürfnisse?
Ja.
Ja?
Mhm.
Ist das der falsche Ort, es hier zu sagen, oder könntest du sie sagen? Was sind denn die Bedürfnisse, die du wirklich hast?
Ich habe nach wie vor einfach einen Riesenspaß daran, an Zweisamkeit mit meiner Frau. Das ist einfach, da kriege ich das Lächeln im Gesicht, das finde ich einfach schön. Danach strebe ich und ich versuche immer wieder.
Aber das ist doch unkonkret. Das Bedürfnis in der Zweisamkeit.
Ja,
das Bedürfnis nach Herzlichkeit, nach Wärme, nach Geborgenheit.
Nach Sexualität.
Nach Zärtlichkeit, nach Sexualität.
Ja, genau. Nach gemeinsamen Dingen erleben und so weiter. Und da versuche ich immer Inseln zu finden. Und ich merke auch schon manchmal, wenn mir das über eine zeitliche Strecke nicht gelingt, weil viele andere Sachen anstehen, dann werde ich auch stinkig, dann werde ich auch schlecht gelaunt, weil mir das dann fehlt.
Also wir nennen das die Nahrungsmittel der Seele.
Ja,
ja?
Das klingt gut.
Ja, also Wärme, Herzlichkeit, Geborgenheit, Humor, Lachen, Spaß haben zusammen, das sind die Nahrungsmittel der Seele. Und das sind meine Primärbedürfnisse eigentlich. Und in dem Alltag verliere ich die aber, weil ich die Bedürfnisse anderer, weil die Bedürfnisse der Kinder wichtiger sind, die Bedürfnisse von anderen Menschen wichtiger sind oder sonst was.
Beruf und so weiter.
Und was ich halt sehe, ist oft, dass hier Menschen gegen ihre Bedürfnisse leben. Also ich frage das immer gerne, fragst du mal, was möchten Sie denn gerne, auch in der Beziehung haben? Dann kommen immer die Antworten, wie du sie genannt hast. Und dann sage ich immer, und wann haben Sie Zeit dafür? Und wann nehmen Sie sich Zeit dafür? Wann nehmen Sie sich Zeit für die Geborgenheit? Wann nehmen Sie sich Zeit für die Wärme und sowas? Jo, eigentlich nie. Und dann weißt du, warum Menschen psychisch krank werden.
Wobei ich da, also ich habe im Kopf einige Lebensmodelle, wo ich sagen würde, da gäbe es die Chance, sich zu entscheiden. Also wenn man das so offen auf den Tisch legt, wie du sagst. Aber natürlich gibt es auch Lebensmodelle, die so unter einem existenziellen Druck stehen. Also Stichwort alleinerziehende Väter und Mütter und so weiter, die sich jetzt nicht überlegen können, wann nehme ich mir denn die Zeit für dieses und jenes. Nee, da geht es darum, morgens die Kinder fit zu machen für die Schule, zack, dann
die
arbeiten zu gehen. Genau, dieses. Ne?
Ja.
Also da hast du diesen Luxus nicht.
Ja.
Also natürlich kannst du dir klar machen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse oder die Nahrung für die Seele.
Ja.
Aber du kannst es nur sehr, sehr schwer einlösen, weil du unter so einem existenziellen Druck stehst. Ne? Aber da ist es schwierig.
Da ist es schwierig. Da ist es aber auch so, dass. Aber übrigens ist es da auch möglich. Nur ist es da interessant, was da an. Selbst bei Leuten, die hochberuflich eingespannt sind, die hätten die Zeit, aber sie nehmen sich auch die Zeit nicht mehr. Die hängen vorm Fernseher, sie hängen ab und teilweise nehmen sie ja auch dann Alkohol oder sonst was mit zu sich, um sich zu betäuben oder sonst was. Also das Interessante ist eigentlich, die Zeit dafür hätten wir immer. Sogar Leute, die ständig arbeiten, hätten die Zeit, aber wir nehmen sie uns nicht.
Warum?
Weil wir es nie gelernt haben. Und das Schlimme ist, es ist uns von Kindheit an so antrainiert worden, nicht darauf zu achten, was wir brauchen, sondern es ist uns antrainiert worden, was wir müssen. Es ist nicht wichtig, jetzt, dass ich jetzt mich gerade ausruhen möchte oder sonst was. Ich muss den Rasen mähen, ich muss Hausaufgaben machen. Das, also sehr früh in der ganzen Entwicklung ersetzt das Ich will, wird ersetzt durch das Ich muss. Mhm. Ich habe nach außen das zu machen. Und das ist das, wie wir sozialisiert werden.
Ja, mittlerweile kommt diese schlimme Komponente mit, also gerade bei den Kindern und Jugendlichen, diese Komponente mit Social Media dazu. Das heißt, da wird unheimlich viel Zeit geraubt.
Da wird Zeit geraubt,
ohne Ende. Wo man nicht Seelen
haut. Ja, und die im Vergleich dann natürlich, das weißt du, die dann dazu führt, dass ich mich ständig vergleiche mit anderen und dann dadurch halt auch noch mehr Unzufriedenheit erzeuge.
ja, spielt auch eine Rolle in der Mitte des Lebens, das Thema Unzufriedenheit. Sprich, du hattest dir, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, einen Plan vorgenommen, vielleicht sogar einen starren Plan, wo du wann in deinem Leben irgendwie sein willst.
Ja, und der Plan ist immer höher als das, was ich erreichen kann.
So, und dann kann man sagen, entweder ist dieser Plan eine stetige Motivation oder aber ein stetiger Quell von Frustration, weil du da in der Mitte des Lebens dann stehst auf diesem Plateau und dich umguckst und denkst so, oh, diesen Plan habe ich ums Verrecken nicht eingelöst.
Du bist nie so gut, du bist und alles, du wirst nie das erreichen, was du in deinem, wir nennen das Ideal selbst und Real selbst. Also du hast ein Ideal, wie du gern sein möchtest. Ich möchte gern souverän sein, ich möchte gern intelligent sein, ich möchte gern sexy sein, ganz egal was, du hast ein Real selbst. Real selbst, ich habe halt meine Wampe, Real ist halt, ich bin lange nicht mehr so schnell und so weiter und so fort.
Ist das Ideal selbst ein Quell als Motivation?
Das ist die dauernde Selbstenttäuschung.
Okay, also Frust.
Das ist so das, warum die Leute alle so frustriert durch die Gegend laufen, weil sie eben ständig irgendwelche Ideale assoziieren zu sich, was in unserer Welt heute noch viel schlimmer wird, weil es natürlich durch solche Sachen wie Instagram und so noch viel mehr forciert wird. Und sie in der Enttäuschung leben die ganze Zeit, dass sie eben das nicht haben.
Die zufriedensten Menschen sind die Mitte 60, sagt der Docs. Da bist du froh, dass du noch lebst, hast schon einiges an Ballast abgeworfen, die Kinder sind aus dem Haus, du machst dir keine Gedanken mehr um die Karriere. Jo, sowas bezieht sich nur auf die Menschen, denen es finanziell und gesundheitlich gut geht. Aber okay, bleiben wir mal bei denen. Schauen wir drauf, ob die wirklich zufrieden sind. Und wenn ja, wie schaffen die das? Docs sagt, das sind oft Menschen, denen die Gier fehlt.
Die Menschen, die ich erlebe, die ich bei mir in der Praxis sehe, das, was sie krank gemacht hat, ist wirklich die Gier. Es ist immer dieses immer weiter und mehr wollen und nie zufrieden sein können und vor allen Dingen auch nicht zu sehen, was man schon hat. Diese Unfähigkeit zu erkennen, dass das, wie wir und ganz egal von allem Material,
gut genug ist.
Das gut genug ist, haben wir schon mal gesagt. Ja. Aber auch die Unfähigkeit wirklich, mit dem, was ich mit 40 oder so erreicht habe und sagen, es kann auch genug sein, es muss dann nicht. Warum kann eine Doppelhaushälfte nicht reichen? Warum muss es das Freistehende sein? Und das geht halt immer weiter. Und wenn ich sehe, was Menschen krank macht, dann sehe ich, es ist das, was sie krank macht, dieses Gierige, was sie haben, was in manchen Landstrichen, zum Beispiel Schwaben, oder so etwas ausgeprägter ist und in anderen Landstrichen, zum Beispiel Italien, vielleicht etwas weniger ausgeprägt ist. Und das ist ja das, was solche vielleicht Landstriche dann ganz sympathisch macht. Dass mehr das Lebensgefühl im Vordergrund ist und nicht das, was man erreichen will.
Das heißt, jetzt in meinem...
Du bist auf einem guten Weg.
Genau, das ist also die Aussichten sind rosig, selbst wenn ich mich jetzt irgendwie umschaue und... Ich spreche jetzt ich im Sinne von meiner Generation, die Menschen um mich herum und irgendwie ein gewisses Unwohlsein haben im Sinne von das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich doch gar nicht erreicht. Was ist da noch? Was kommt da noch? Und so weiter. Da kann man sich entspannt zurücklehnen, sagst du, weil es wird von alleine Fragezeichen noch irgendwie besser oder zufriedener. Und dieses Thema, was du gesagt hast mit der Gier, können wir uns das, um zufriedener zu sein, abtrainieren, abgewöhnen oder ist das in uns drin und es ist halt so?
Das ist in uns drin, das kann man versuchen, sich abzutrainieren. Interessanterweise hört es dann auf, wenn Krankheit kommt. Mhm. Krankheit hat noch einen höheren Stellenwert. Also wenn jemand wirklich dann Knüppel zwischen die Ohren kriegt und krank wird, dann ist die Gier mit einmal weg, dann ist nur noch wichtig, gesund zu werden. Mhm. So verschieben sich die Werte, deswegen ist Krankheit manchmal ganz schön für uns Ärzte, weil mit einmal Menschen ganz andere Werte kriegen. Die Momente, die wir als Zufriedenheit entnehmen, die haben ja nichts zu tun mit materiellen Werten oder sowas. Sie haben ja auch was zu tun mit Beziehungen. Sie haben was zu tun mit den Momenten. Wenn du mal zurückdenkst an Momente, dann wirst du auch Momente finden, die gar nichts mit deinem Beruf zu tun haben, wo du sagst, das waren die schönsten Momente. Mhm. Also insofern entscheiden wir ja, das ist das Wesentliche, wieder wir entscheiden, ob wir zufrieden sind oder nicht. Und was wir in der Therapie mit den Menschen machen, ist, wir versuchen, die inneren Normen zu verändern. Also ihnen beizubringen, dass eben nicht diese Norm, diese Gesellschaftsnorm, die wir haben, dass nur das Äußere gilt die ganze Zeit und der Erfolg, der Status gilt, sondern dass es ganz andere wichtige Dinge gibt, zum Beispiel das Lächeln in den Augen eines Kindes.
Das ist richtig und das ist aber, das hatten wir auch schon mal angesprochen, so schwierig, sich von diesen gesellschaftlichen Normen frei zu machen. Also weil wir ja eben nicht im luftleeren Raum, sondern tagtäglich damit konfrontiert sind.
Ja.
Das ist schwer, da so selbstbewusst und selbstständig zu sein, zu sagen, so ich habe für mich meine Entscheidung getroffen und meine Normen sind die und die. Und das macht mich zufrieden mit glücklichen Momenten. Und ich lasse mich da von dem anderen, was drumherum ist, nicht so anstecken.
Ich bin ja nun auf der anderen Seite, dass ich ständig mit Menschen zu tun habe, die nicht zufrieden sind. Dass ich ständig mit Menschen zu tun habe, die sogenannte Depressionen entwickeln und häufig die Depressionen entwickeln, weil sie wirklich nicht mehr das Positive sehen im Leben. Und das ist wirklich wichtig, sich klarzumachen, dass ich selber die Fähigkeit habe, die Macht habe, mich zufrieden zu machen. Also oft sagt man ja so, ich bin der Depression hilflos ausgeliefert. Das stimmt für einen bestimmten Teil von Depressionen, die man früher endogen genannt hat, die so stoffwechselbedingt sind oder sonst was. Aber wenn viele Depressionen, das was man Depression nennt heutzutage, entstehen durch die Art und Weise, wie wir leben. Und wenn man sich so anschaut, wie die Deutschen leben, wie sie sich immer nur auf die Defizite konzentrieren, wie sie sich teilweise sozial isolieren, wie sie halt wirklich nur funktionieren die ganze Zeit, wie sie wenig haben im Leben, was Stoffe bildet. Man muss das mal ganz banal, kann man einfach sagen.
Stoffe meinst du Botenstoffe
im Gehirn? Also Botenstoffe im Gehirn. Mhm. Botenstoffe im Gehirn steuern ja sozusagen die Stimmung. Und wenn sich manche Leute fragen, warum habe ich jetzt eine schlechte Stimmung mit einem Mal, obwohl doch gar nichts passiert ist, dann ist es oft so, dass so wenig Stoff am Rezeptor ist, ganz einfach, wenn man das mal biochemisch sehen will. Und wir können was tun im Leben dafür, dass wir viele Stoffe haben oder dass wir wenig Stoffe haben. Und was viele Stoffe bildet, ist zum Beispiel Bewegung, ist Sport, ist Spaß, Geselligkeit, Sexualität ist auch ein ausgesprochen guter Stoffbildner, eine tolle Beziehung, das ist ein guter Stoffbildner. Und wenn wir aber anschauen, wie Leute leben, dann sehen wir, dass die meisten Menschen so leben, dass sie viel mehr Stoff verbrauchen. Stress ist zum Beispiel, also ein schlechter Stress, also zum Beispiel Erfolge, wunderbarer Stoffbildner, Wertschätzung, wunderbarer Stoffbildner, aber eben Streit zum Beispiel, Abwertung, und also Stress im negativen Sinne und eine beschissene Ehe, das sind alles Sachen, die fressen ohne Ende Stoff. Und wenn ich mir jetzt anschaue, die Patienten zumindest, die ich als Depression behandelt habe, dann habe ich bei vielen einfach gesehen, so wie die gelebt haben, so wie die einfach die ganze Zeit nur im defizitären Bereich, wir sind ja als Deutsche besonders geschult, dass wir immer nur hingucken, was nicht funktioniert, was nicht gut ist. Und dann, dann schaue ich mir an, wie die leben, dann sehe ich, wie der Weg direkt in die Depression führt natürlich, weil sie halt eben wirklich immer weniger Stoff haben. Wenn ich nur die ganze Zeit vorm Computer sitze, wenn ich nur den Fernseher konsumiere und so weiter, dann bilde ich keine Stoffe. Also muss ich aktiv was tun. Und das ist das, was ich versuche, meinen Patienten beizubringen, dass sie Möglichkeiten haben, das zu verändern, indem sie lernen. Häufig mache ich das so, dass ich ihnen erstmal ein Antidepressivum gebe, um das Stoffdefizit aufzufüllen und dadurch dann die Möglichkeit haben, in die Aktivität zu kommen, dass sie selber was verändert. Aber wenn jemand zum Beispiel chronische Konflikte hat, die er die ganze Zeit nicht klärt, die fressen ohne Ende Stoff. Und die bringen dich in die Depression. Und wir haben die Fähigkeit, wenn wir diese chronischen Konflikte lösen, wenn ich zum Beispiel einen chronischen Ehekonflikt habe, wenn ich den löse, wenn ich das aktiv angehe, wenn ich nicht in der Frustration bleibe, dann kann ich halt eben antidepressiv wirken. Das ist das beste Antidepressivum.
Du hast auch schon mal gesagt, irgendwie, dass das natürlich eine Unzufriedenheit auch eine Motivation ist. Du hast uns auch schon mal erzählt, gut, dass deine Motivation, Karriere zu machen, ein toller Psychiater zu werden, kam von deinem scheiß Vater. So hast du ihn genannt, pardon.
Nein, das ist richtig. Nein, ja, kann man nochmal verdoppeln. Ja,
weil du, aber natürlich ist Unzufriedenheit.
Und meine, ich war gierig. Ich habe aber aus den Fehlern auch nichts gelernt. Ich bin immer noch gierig. Aber das Entscheidende ist es zu erkennen.
Und du bist aber fein damit, dass du gierig bist.
Nein, es macht mich teilweise wirklich kaputt. Diese Anerkennungsgier, dieses immer wieder sich selbst zu überfordern.
Da sind wir an einem spannenden Punkt, weil es immer wieder auch hier unter unseren Folgen Nachfragen gibt, auch zu deiner Person.
Ja, ja.
Und wenn wir da schon sind, wirklich diese Anerkennungsgier. Jetzt überspringen wir meine Generation und in deine Generation. Und in meinem Kopf bist du du hast dich schon mal darüber beschwert, dass ich es gesagt habe. Ich sag mal, ein Anfang 70-Jähriger, bis dahin sehr beruflich, sehr erfolgreicher Mensch, der auch noch von Psychologie viel weiß.
Ja.
der müsste doch eigentlich in diesem Alter wie ein Buddha da sitzen und vor Gelassenheit und Zufriedenheit nur so strotzen. Aber das,
ja, so hätte ich mich gerne.
So,
ja,
so bist
das,
du
das
aber
das wäre mein
gar
Ideal
nicht.
Selbst. Nein.
Was ist da schiefgelaufen?
Die innere Unruhe, die ist immer weiter, sich ständig zu überfordern, immer aber was
warum?
Zu machen. Immer. Warum?
Hast du
Weil
hast
ich ein mickriges Selbst habe. Ich weiß, dass es falsch ist. Mich ständig zu überfordern und immer wieder in Überforderungen reinzugehen.
Aber du willst es nicht ändern?
Auch in Situationen wie jetzt oder sonst was. Ich will das überhaupt nicht ändern. Ich finde es spannend. Ich bin ein Sensation Seeker, wie man sagt. Ich brauche das Adrenalin dabei. Aber und deswegen kann ich da nicht aufhören. Ich will nicht, dass die Seele zur Ruhe kommt. Ich finde es ganz schrecklich, wenn Leute immer sagen, dann kommt die Seele zur Ruhe. Wer hat denn gesagt, dass sie zur Ruhe kommen muss? Ich glaube, Mustaki hat mir gesagt, wir haben das ganze Leben um uns zu amüsieren und wir haben den Tod, um uns zu erholen.
Du hast mal zu mir gesagt, ja. Ich soll auf eine einsame Hütte gehen und mich 3 Tage hinsetzen und nur aus dem
Fenster
gucken.
Ich bin immer wieder auf der einsamen Hütte.
Und aber du kommst trotzdem nicht zur Ruhe.
Wo kommt denn diese blöde Idee her, dass wenn man Fehler erkennt, man sie auch beheben muss? Ich kann doch sehen, dass ich etwas falsch mache. Ich kann doch, auch in meiner Beziehung habe ich schon früh gesehen, was falsch läuft. Ich bin ja so trainiert, dass ich viele Dinge sehr früh sehe. Aber ich will sie dann gar nicht korrigieren. Das macht dich jetzt nervös, wenn ich das
nein,
sage.
Ich hoffe, das klingt jetzt nicht böse, aber es amüsiert mich. Ich finde es hochgradig amüsant, dass du das, also erstens mal ja. hier so deutlich sagst nochmal. Und ich bin jetzt aber im Überlegen, gut, du sagst, Fehler irgendwie muss man nicht beheben. Aber fühlst du dich damit wohl?
Ich fühle mich damit wohl, ich fühle mich damit zufrieden, aber ich habe es satt, immer unter Feuer zu stehen.
Da haben wir mal kurz die Rollen vertauscht. Ist auch mal schön. Cool, dass Doc so locker über seine Fehler spricht. Aber natürlich will er damit auch was vermitteln, wie wichtig es ist, sich und seine Fehler und Macken so zu nehmen, wie wir eben sind. Und das ist ein wichtiger Schritt zum Zufriedensein. Wer immer gegen sich ankämpft, der kann nicht zufrieden sein. Und ganz wichtiges Thema dabei auch, wie gehe ich mit geplatzten Träumen um? Also, wenn mein Leben nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt, wie ich es geplant habe.
Geplatzte Träume zum Beispiel, wie das Thema, mein Traum war immer eine Familie zu haben, Kinderlosigkeit, ist auch in meiner Generation. Mhm. Ich weiß nicht, ob quantitativ ein größeres Thema geworden, auf jeden Fall wird da offener drüber gesprochen. Insofern ist es in der Öffentlichkeit ein größeres Thema.
Ist auch ein riesiges Geschäft geworden.
Ist ein riesiges Geschäft geworden. Ja. Also solche Lebensträume oder eben wie der Traum von einer Partnerschaft und
von einer guten Partnerschaft,
ja. die über viele Jahre funktioniert. Ja. Was ist damit, wenn ich in der Mitte des Lebens feststelle, dass das ist nicht so? Und das lässt sich ja auch gerade in Bezug zum Beispiel auf Kinderlosigkeit oder auch Partnerschaft vielleicht gar nicht, vielleicht muss man sich komplett davon verabschieden.
Also vielleicht, ich glaube, es ist, oder ich weiß, dass es sehr schön ist zu träumen, aber es ist wichtig, sich immer klar zu machen, dass ein Traum ist. Deswegen heißt er ja so.
Aber wollen wir nicht all unsere Träume erfüllen?
Nein, das ist ja das mit den Erwartungen. Deswegen, das muss ich unterscheiden zwischen die Erwartung, die ich ans Leben habe. Ich will eine tolle Beziehung. Das wäre eine Erwartung. Aber Träume haben ja in sich schon mal vom Begriff her zumindest etwas Unrealistisches. Deswegen träumt man ja so gerne. Weil da Dinge passieren im Traum, die nicht realistisch sind. Und deswegen ist es so gut, oder sich klarzumachen, dass ein Traum eben wirklich ein Traum ist.
Wobei ich auch da, aus der Erfahrung, die ich an anderen Fernsehsendungen mache, wo ich oft Menschen mir gegenüber sitzen habe und die mir ihre Geschichten erzählen, die sich so Träume, wie es so heißt, ja. erfüllt haben, die vielleicht viele Zuschauer dann haben. Das spielt dann meistens so auf der Ebene eine Reise gemacht zu haben oder mal für einen gewissen Zeitraum ausgestiegen aus dem normalen Leben, so in der Mitte des Lebens, also nach dem Motto, ich reise um die Welt, ich verkaufe zu Hause alles, bin mal ein Jahr weg und weiß nicht, was danach kommt und so. Also immer dieses, den Traum auch leben, also wirklich sich eben, das sich nicht nur vorzustellen in Tagträumen, sondern das auch wirklich einzulösen. Habe ich oft mit Menschen zu tun, die solche Geschichten erzählen.
Ja, die haben so die falsche Begrifflichkeit dann. Die haben etwas, was sie sich gewünscht haben, die haben Wünsche umgesetzt. Ein Traum hat etwas von der Begrifflichkeit her, dass er eben etwas Verträumtes ist, etwas Unrealistisches ist. Die haben nur einfach, wenn jemand mir sagt, ich habe mir das gewünscht mit 25 und ich habe mir diesen Wunsch habe ich mir verwirklicht. dann ist die Diktion stimmig.
Okay, dann sage ich jetzt auch auf
Träume dieses... Träume ist was anderes. Träume sind unrealistisch.
Okay, dann gehe ich nochmal zurück auf dieses Thema Wunsch vielleicht nach Familie, Kindern und gut funktionierender Partnerschaft. Dann machen
wenn diese Wünsche platzen, meinst genau, du einfach, ja. Dann ist es ganz wichtig, dass ich schaue, dass ich mich mit der Situation, in der ich bin, dass ich lerne, die zu akzeptieren, wie sie ist. Ich habe viele kinderlose Paare. Psychogene Infertilität ist ein Thema in der Psychosomatik. Man sagt,
Entschuldigung, nochmal.
Psychogene Infertilität, also die Unfähigkeit, Kinder zu kriegen. Ja. Häufig findet man keine organischen Ursachen und sagt man, das ist psychogen, dann muss es psychische Ursachen geben. Und das Interessante ist bei mir, ich habe viele Patienten gehabt, die das hatten. Zum einen ist es so gewesen, dass die therapeutische Arbeit dahin geht, dass man gesagt hat, dass die Menschen lernen zu akzeptieren, dass eben die einen Menschen Kinder kriegen, die anderen nicht. Und dass es nicht sowas ist, dass man in dieser Gesellschaft Kinder haben muss, also sie von der Erwartung runterzubringen. Und das Faszinierende daran ist, wenn die Patienten die Erwartung runtergenommen haben und wollen das Kind gar nicht mehr haben, dann sind sie schwanger geworden. Verstehst du, was ich meine? Also das Entscheidende ist, dass ich mich mit dieser Erwartung, diese Wünsche, die ich habe, die ich an das Leben habe, und manche von denen kann ich verwirklichen, und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil der Realität. Bestimmte Wünsche kann ich mir verwirklichen, bestimmte Wünsche kann ich nicht verwirklichen, und das zu akzeptieren und eines vom anderen zu unterscheiden. Also was kann ich verwirklichen, was nicht, und zu akzeptieren, was ich nicht verwirklichen kann. Und das Interessante ist wirklich, dass sie dann erst häufig möglich sind. Verstehst du, wenn ich aufhöre, den Leuten zu vermitteln, dass etwas, wenn ich den Druck rausnehme, wenn ich einer Schmerzpatientin sage, der Schmerz muss weggehen, in dem Moment, wo sie sagt, der Schmerz darf sein, kann er weggehen. Indem ich meine Störung integriere, indem ich die Dinge akzeptiere, wie sie sind, indem ich akzeptiere, dass ich keine Kinder kriegen kann, kann ich schwanger werden. Diese Reparaturmedizin, die wir haben, etwas wegkriegen zu wollen, bringt uns dazu, dass die Dinge immer schlimmer werden. Das geht nicht nur in der Medizin so, das ist auch bei den Wünschen so, sondern umso krampfhafter der Wunsch, desto weniger wird er erfüllt werden.
Und das nehme ich auch mit für mein Zufriedensein. Je krampfhafter ich es erreichen will, umso weniger werde ich es sein. Lieber annehmen, wie ich bin, und schauen, was mich glücklich macht. Je mehr solcher Glücksmomente ich finde, desto zufriedener bin ich. Klingt easy, geht aber auch nicht von allein. Wie findet ihr das? Schreibt's gerne in die Kommentare. Gefühlt ist es aktuell ja schwerer denn je, Glücksmomente zu erleben, weil so vieles in der Welt Angst macht. Wie wir damit umgehen können, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Und noch was, also noch ein Podcast-Tipp, einer, in dem es um Beziehungen geht. Eigentlich wünscht sich das doch jeder, also fast jeder oder jede. Die, die keine haben, wünschen sich eine, und die, die eine haben, wünschten sich nach der ersten Verliebtheit, dass es besser läuft. Gute Paarbeziehungen sind also keine Selbstverständlichkeit. Warum eigentlich nicht? Was daran ist so schwer? Kann man Liebe und gute Beziehung lernen? Und wenn ja, wie? Was sind die Zutaten dafür? Leila ist Mitte 40 und steht vor dem Scherbenhaufen ihrer Ehe. 18 Jahre waren sie und ihr Mann zusammen. Warum nur hat sie das Ende nicht kommen sehen? In ihrer Verzweiflung und ihrem Frust macht sie sich auf die Reise. Sie will wissen, was das Geheimnis gelingender Beziehungen ist, und lernt so 5 außergewöhnliche Paare kennen. Paare, die trotz größter Hindernisse ihre große Liebe gefunden haben und bei denen Beziehung tatsächlich funktioniert. Wenn ihr wissen wollt, wie und warum, dann hört rein in Liebe erzählt von SWR Kultur. Ab sofort findet ihr alle 5 Mutmachgeschichten in der ARD Audiothek.